Sacharja 13, Verse 1 bis 5 dienen uns heute als Predigttext. Ich lese mit uns. Zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Born haben, wieder die Sünde und Unreinigkeit. Zu der Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich der Götzennamen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten, die falschen Propheten und unreinen Geister aus dem Lande treiben. Dass es solche geben soll, wenn jemand weiter weissagt, sollen sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen, du sollst nicht leben, denn du redest Falsches im Namen des Herrn. Und werden also Vater und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn zerstechen, wenn er weissagt. Denn es soll zu der Zeit geschehen, dass die Propheten mit Schanden bestehen mit ihren Gesichtern, wenn sie weissagen, und sollen nicht mehr einen härenen Mantel anziehen. Erinnert uns an den Mantel des Propheten Elia, genau, damit sie betrügen. Sondern er wird müssen sagen, ich bin kein Prophet. Also die Propheten, die falschen Propheten, sagen sich nun ab. Sie sagen, ich bin kein Prophet, sondern ein Ackermann, denn ich habe Menschen gedient von meiner Jugend auf. Soweit der Text. Wir verneigen uns kurz zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch heute beten wir darum, dass du uns schlicht und einfach dein Wort öffnest und durch den Heiligen Geist selbst lehrst. Danke, dass du es tun willst, und wir wollen aufmerksam zuhören auf das, was du uns heute zu sagen hast. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Ich erinnere uns noch einmal, zwei bedeutungsschwere Ankündigungen, das heißt Lasten, ja, gibt uns der Prophet Sacharja im Auftrag Gottes weiter, und diese werden für uns in Kapitel 9 bis 14 aufgeschrieben. Und in diesen zwei Lasten oder Ankündigungen geht es eigentlich um das Programm Gottes für Israel. In der ersten Last, Kapitel 9 bis 11, da geht es um die Dinge, die geschehen werden, die passieren werden bei dem ersten Kommen des Messias. Es wird prophezeit, dass der Messias Gottes kommt, aber dass er von Israel abgelehnt wird, ja, und verraten wird. Und es wird ebenso angezeigt in diesen Kapiteln, dass aufgrund dieser Ablehnung des Messias die nationale Bekehrung Israels verschoben wird auf einen späteren Zeitpunkt. Und von diesem Zeitpunkt spricht Sacharja nun in der zweiten Last, die für uns festgehalten wird in Kapiteln 12 bis 14. So, es geht in dieser zweiten Last darum, was sich ereignen wird bei der Wiederkunft des Messias Jesus Christus, kurz vorher, in den 7 Jahren vorher. Und das ist, wo wir uns gerade in unseren Betrachtungen auch befinden. Schaut einmal in eure Bibel. Ein Begriff wird besonders unterstrichen oder betont. Ein Begriff dominiert diese Kapitel 12 bis 14. Wenn ihr das machen wollt, ihr könnt euch mal hinsetzen, 12 bis 14 durchlesen und diesen Begriff einmal unterstreichen. Und dann merkt ihr, wie oft er wirklich vorkommt. Und dieser Begriff ist an jenem Tag. An jenem Tag. Ich habe das mal gemacht, ich habe nachgezählt, wie oft dieser Begriff gebraucht wird. Insgesamt wird er 17 Mal gebraucht, ab Kapitel 12 bis 14. Und dieser Begriff an jenem Tag ist uns eigentlich bekannt unter einem anderen Begriff, Tag des Herrn. Es ist dasselbe, aber wird hier ein bisschen anders ausformuliert. So, an jenem Tag ist Tag des Herrn. Es ist uns bekannt, dieser Begriff ist uns bekannt auch als Trübsalzeit oder Drangsal Jakobs oder die Zeit der Drangsal. Also die, Trübsalzeit, so wie wir das kennen aus dem Neuen Testament, diesen Begriff, wird im Alten Testament auch mit anderen Begriffen charakterisiert oder angezeigt, ja, unter anderem an diesem Tag. So, und diese Begriffe oder dieser Begriff an jenem Tag, sie sprechen, wie gesagt, eben von dem Programm Gottes mit Israel in den letzten 7 Jahren der gegenwärtigen Zeitgeschichte. Denn wenn das tausendjährige Reich anbricht, es wird etwas ganz Neues sein, obwohl es auf der gegenwärtigen Erde sein wird, so die Erde wird nicht vernichtet durch einen nuklearen Krieg, sondern es wird weitergeben, mindestens noch 1000 Jahre. Und das wissen wir. Und dem Leser, wie gesagt, wird in diesen Kapiteln 12 bis 14 immer ausführlicher, mehr und mehr nacheinander aufgezeigt, was sich in dieser Zeit dann zutragen wird. Erinnern wir uns an Kapitel 12. Es ging in diesem Kapitel darum, dass Israel bewahrt wird von Gott. Alle Nationen der Erde ziehen gegen Jerusalem, versammeln sich, um Jerusalem anzugreifen. Und wir kennen dieses Ereignis unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen die Schlacht von Harmagedon. Ja? Und schon hier aber in Kapitel 12 des Sacharja-Buches wird aufgezeigt, dass auch wenn die ganze Welt gegen Israel kommt, Gott Israel schlussendlich doch bewahren wird. Und in Kapitel 13 geht es nun um das, was nach Harmagedon sich ereignen wird. Und wenn Jesus in diesen 7 Jahren der Trübsalzeit und dann, wenn Jesus wiederkommt. Darum geht es auch in diesem 13. Kapitel. Und in dem ersten Abschnitt, den Abschnitt, den wir gemeinsam gelesen haben, Verse 1 bis 5, geht es eigentlich um die geistliche Läuterung Israels. Ja? Und in diesem ersten Vers, schaut mal, in den ersten Vers des 13. Kapitels, wird ein Bild gebraucht, mit dem wir eigentlich sehr vertraut sind. Ja? Es ist das Bild einer Wasserquelle. An jenem Tag, und ich lese jetzt einmal aus der Elberfelder Übersetzung, ich habe am Anfang aus der Luther-Übersetzung gelesen, jetzt lese ich aus der Elberfelder Übersetzung, um uns auf einige Dinge danach aufmerksam zu machen. An jenem Tag wird ein Quell geöffnet sein, dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem für Sünde und für Unreinigkeit. So, die Symbolik ist unmissverständlich in diesem Vers. Wir verstehen ganz genau, was hier gesagt wird. Während in Kapitel 12 es um die Bewahrung und Bekehrung Israels geht, geht es hier in Kapitel 13 um die Läuterung, um die geistliche Läuterung oder Regeneration Israel. Und wir verstehen ganz genau, was hier passiert. Hier wird schlicht und einfach die Reihenfolge oder die Schritte der Erlösung aufgezeigt. Der erste Schritt ist der Glaube und Buße, dass der Heilige Geist auch bewirkt oder initiiert, ja, in dem Überrest Israels. Danach folgt die Regeneration, wenn der Heilige Geist kommt, Wohnung einnimmt im Leben der Menschen, dieses Überrestes aus Israel. Und mit der Innewohnung des Heiligen Geistes beginnt dann der Läuterungsprozess, Reinigungsprozess im Leben dieser regenerierten Menschen. Und eins ist klar, und wir verstehen das, das, was für Israel in der Endzeit gilt, das ist auch für uns richtig. Wenn der Heilige Geist in einem Menschen lebt, Innewohnung hat, da kann er Unreinigkeit nicht zulassen. Er wird Unreinigkeit in uns aufdecken. Und plötzlich werden diese Dinge, die für uns ganz natürlich gewesen sind, in unserem natürlichen Zustand, ja, als Ungläubiger, plötzlich werden diese Dinge uns bewusst als Sünde. Warum? Weil der Heilige Geist das eben tut. Er gebraucht das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes. Der Heilige Geist macht uns auf die Dinge aufmerksam, die uns das Wort Gottes sagt, und uns wird bewusst, fluchen ist nicht gut. Ja? Schlechte Worte gebrauchen ist nicht gut. Böse Gedanken zu haben, Zorn zu haben, ist nicht gut. So, der Heilige Geist wirkt Erkenntnis der Sünde. Das führt zu Buße. Der Heilige Geist regeneriert, durch sein Kommen in unser Leben einen Menschen und dann lebend in uns, ja, wird er uns auf Dinge aufmerksam machen, die bereinigt werden müssen. Und das ist dieser Läuterungsprozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess. Die Heiligung ist ein Prozess, der dauert bis, wann hört die Heiligung auf? Bis wir in die Ewigkeit eingehen. Und das ist, was Jesus sagt, der Samariterin am Brunnen. Das haben wir eben gelesen, ja, als Anfangswort. Ich gebrauche hier eine praktische Illustration, um noch einmal das deutlich zu machen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Gedankenwelt. Ja? Vor meiner Bekehrung, ich habe immer gedacht, ach, das ist nicht schlimm, ja, wenn ich Neid in mir habe oder Eifersucht oder Hass oder Zorn. Und ich dachte mir, ach, das habe ich und dann geht es vorbei. Aber immer wieder kamen diese bösen Dinge, diese bösen Gefühle in mir hoch. Und dann aber nach meiner Bekehrung wurde mir bewusst, auch durch das Lesen der Heiligen Schrift, ja, dass diese Dinge sich in mein Leben nicht gehören. Und das ist ja so, ihr Lieben. Manche können die Schrift lesen und die merken das nicht, dass die Schrift zu ihnen eigentlich spricht. Wieso nicht? Viele von denen, die die Bibel lesen, die lesen die Bibel einfach so als eine Menschenliteratur, nicht begreifend, dass es das Wort Gottes ist. Und der Heilige Geist, der in ihnen nicht ist, der macht ihnen nicht deutlich, dass diese Dinge, die hier angesprochen werden, ja, auf sie zutreffen und sie dann reagieren müssen. Aber in den Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, sie lesen die Heilige Schrift und die verstehen, das spricht mich an. Das spricht meinen Zustand an. So, und diese Gedanken, Neid, Eifersucht, Hass, Zorn, was immer, die gehören nicht in mein Leben. Ja, die haben gar keinen Platz drin. So, wer bewerkstelligt dieses Verständnis? Wer macht das? Das ist der Heilige Geist in uns. Ja? Und was sollen wir machen, wenn der Heilige Geist uns dann auf diese Dinge aufmerksam macht? Wir wissen das auch. Ja, wir müssen es vor Gott bringen und dann werden diese Dinge auch bereinigt von Gott oder durch Gott. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist an Gläubige geschrieben, nicht an Ungläubige. Es wird gesagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, was haben wir also in diesem Vers 1 vor uns? Wir haben diesen, ich sage einmal, symbolischen Hinweis auf den Läuterungsprozess eines wiedergeborenen Menschen, das der Heilige Geist auch dann tut oder bewirkt im Leben eines Menschen. Und das Bild, was dazu gebraucht wird, ist das einer frischen Wasserquelle. Und wir alle sind wahrscheinlich mit Wasserquellen vertraut oder haben es vielleicht schon mal gesehen. Wenn die Wasserquelle richtig funktioniert, dann wird all das, was an Schmutz sich vielleicht dort sammelt, abgewaschen, weggedrängt. Ja? Und vielleicht habt ihr das schon mal gemacht mit euren Kindern oder vielleicht habt ihr das sogar selber erlebt, dass wenn ihr als oder wenn eure Kinder einmal ein böses Wort gebraucht haben, was habt ihr mit diesen Kindern gemacht? Ihr habt ihren Mund mit Seife ausgewaschen. Habt ihr das mal gemacht? Noch nie gemacht? Heute würde man das Abuse nennen. Aber ich denke, das ist eine gute Lektion. Ja, die Kinder werden nie wieder vergessen. Ja, diese Lektion nie wieder vergessen und verstehen. Manche Worte nimmt man einfach nicht in den Mund. Ja? Und das ist genau im geistlichen Sinne, was der Heilige Geist mit unserer Gedankenwelt und unseren Gefühlen tut. Manche Gedanken, manche Gefühle gehören nicht in unser Leben. Ja? Und das ist, was der Heilige Geist tun will. Er will uns von diesen bösen Gedanken, unreinen Gedanken reinigen. Er wäscht, er läutert uns in unserem Inneren, wenn wir ihn lassen. Ja? Und dieser Prozess der Läuterung, er wird nie aufhören. Es ist ein Prozess, der sich fortsetzt, bis wir schlussendlich in der Ewigkeit sind. Und das ist genau, was Jesus sagt, ja, sprechend zur Samariterin, wenn er sagt, in ihm wird es zu einer Quelle des Wassers werden, das bis in die Ewigkeit gilt. Noch eine Illustration will ich gebrauchen, um das deutlich zu machen, was uns hier eigentlich gesagt hat, was wir aber auch lesend das Neue Testament ganz gut verstehen, denke ich. Stellt euch vor, ihr arbeitet in eurem Garten an einem heißen Tag. Ihr seid verschwitzt, die Erde klebt euch an den Händen, in den Haaren, an der Nase, an den Ohren, wer weiß noch wo. Aber nachmittags müsst ihr zu einer Hochzeit. Ja? Und ihr merkt aber, okay, ich muss das und das noch schaffen, das schaffe ich noch bis zur Hochzeit, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn die Hochzeit anfängt und ihr arbeitet auch bis zu der letzten Minute und dann läuft ihr schnell rein, ihr zieht euch gute Kleider an und geht zur Hochzeit. Das gehört sich nicht. Das wisst ihr auch. Was fehlt? Wir müssen uns duschen. Ja? Wir müssen uns ordentlich schrubben und reinigen. Und das Wasser reinigt uns von dem Staub der Erde und auch von dem Schweiß und von dem Geruch, das uns anhaftet. Und so ähnlich ist das im geistlichen Leben. Nur dass das Schrubben und Läutern nicht wir selbst tun, sondern der Heilige Geist. Ja? Stellt euch vor, ihr geht in eine Dusche. Ihr macht das Wasser an und nichts kommt. Da habt ihr ein Problem. Ja? Das Wasser ist nicht da, ihr könnt euch nicht sauber machen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist nicht da ist, bleibt man dreckig, bleibt man stinkig. Ist der Heilige Geist da? Er macht uns auf diese Dinge aufmerksam. Was tun wir? Wir bringen diese Dinge zu Jesus Christus, vor Gott, und er in seiner Gnade reinigt uns von diesen Dingen, sündhaften Dingen, von dieser Ungerechtigkeit. Ich will das einmal für uns unterstreichen. Noch einmal unterstreichen, ja. Auch wenn ich diese Dinge, die wir hier lesen, auf unser Leben angewandt habe, und die sind auch richtig in unserem Leben, so wie ich das versucht habe zu erklären, ja. Es ist ja eine wunderbare Lektion für uns, ja, für die Vorgänge in der Regeneration. Vieles ist damit verbunden. Buße ist damit verbunden, Hinwendung ist damit verbunden, das Kommen des Heiligen Geistes ist damit verbunden und die Heiligung. Das ist ein Prozess, ja. Aber der Zusammenhang des Textes, ihr Lieben, spricht eigentlich ganz klar von dem Überrest Israels zu einer bestimmten Zeit. Hier, wie auch an vielen anderen Stellen, wird wieder einmal prophetisch gezeigt, dass es eine gewaltige Bekehrung geben wird unter den Juden am Ende der Trübsalzeit. Und uns wird genau gezeigt, wie es vor sich gehen wird. Ich lese einmal nur eine Stelle aus vielen, die ich hierbei zitieren könnte. Jesaja 12, Vers 3 und 4. Hört mal genau hin. Und ihr werdet mit Freuden schöpfen das Wasser aus der Quelle des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Ja, das ist nur eine Stelle aus sehr vielen, die prophetisch darauf hinweisen, dass am Ende der Zeit die Juden eine gewaltige Erweckung erleben werden. Und nachdenkend über diese Dinge, die wir eben angesprochen, über den Prozess der Wiedergeburt und der Heiligung, ist mir plötzlich eingefallen, diese Stelle, als Nikodemus zu Jesus kam. Erinnert ihr euch? Ja, dieser weise Gelehrte kommt zu Jesus. Jesus erklärt ihm, ja, über das Wirken des Heiligen Geistes, vergleicht es mit einem Wind, spricht von der Wiedergeburt. Ja, man muss von Neuem geboren werden. Und dieser ältere Gelehrte, der weiß nicht, wovon Jesus redet. Wie soll das zugehen? Wie soll das passieren? Er versteht das nicht. Und Jesus ist erstaunt. Er sagt, du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht? Wie sollte er das wissen? Ja, weil im Alten Testament immer wieder gesagt wird, wie eigentlich die erste Bekehrung, wie die echte Bekehrung so stattfinden muss. Ja, Und was sagt Jesus? Sagt Jesus diesem älteren Herrn, der da kommt, der eigentlich ein hervorragender Gelehrter war, Nikodemus, du musst mehr gute Werke tun. Nikodemus, du musst mehr opfern. Du musst noch besser werden. Nein, was sagt Jesus? Du musst was? Von Neuem geboren werden. So, ist Gutes tun schlecht? Nein, es ist nicht schlecht. Es ist gut. Ist Gott opfern schlecht? Nein, es ist nicht schlecht. Es ist gut. Aber was ist bei weitem wichtiger im Leben eines Menschen als diese Dinge? Was ist die Grundlage für all das Gute, was wir tun wollen? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Und wenn das nicht vorhanden ist, ist alles, was wir tun, nicht schlecht, ist okay, aber es hilft uns im Grunde genommen nicht zum ewigen Leben. Das verstehen wir doch. Du musst von Neuem geboren werden. Und das hat dieser Lehrer aus Israel nicht verstanden, obwohl er das Alte Testament hatte. Nun gut, wir kommen zu den Versen 2 und 5. Ja? Hier geht es nun um die, ich sage einmal, Folge der Läuterung in Israel. So, was wird passieren, wenn Israel zum Glauben kommt und nun der Überrest Israels, ja, und nun der Heilige Geist in ihnen lebt und in ihnen diese Läuterung vornimmt? Ja, was wird in Israel in dieser Zeit passieren? Verse 2 bis 5 sprechen davon und ich lese zunächst einmal den zweiten Vers. Und es wird geschehen an jenem Tage, wieder der Hinweis, ist dieselbe Zeit, spricht Jehova der Herrscher, da werde ich den Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande und ihrer wird nicht mehr gedacht werden. Auch die Propheten, hier wird von den falschen Propheten gesprochen und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Lande wegschaffen. So, was wird als allererstes passieren, wenn Israel diese gewaltige Erweckung erleben wird? Naja, der Text sagt uns, die Götzen werden entfernt. Nicht nur das, ihrer Namen soll nicht einmal gedacht werden. Ja? Und der Text weist uns darauf hin, dass diese Entfernung der Götzen und auch der Namen der Götzen eben auch durch Gott vollbracht wird. Wir überlegen das Ganze und wir denken, naja, das ist etwas ganz Normales im Leben eines wiedergeborenen Menschen. Ja, so etwas wie Götzen, das heißt alles, was Gottes Platz einnimmt, das muss weg. Es gehört nicht in das Leben eines Kindes Gottes, dass er irgendetwas anderes mehr liebt als Gott. Aber auch wenn das schon richtig ist, so zu denken, erinnere ich uns noch einmal, dass es hier um den Überrest Israels geht am Ende der Trübsalzeit, wenn Jesus kommt. Ja? So, das ist der Zusammenhang. Das ist es, was diese Gruppe von Menschen erleben werden in ihrer Bekehrung. Einmal, sie werden eben die Ausrottung der Götzen und Entfernung der Götzen miterleben und auch die Entfernung der falschen Propheten und des unreinen Geistes. Und das ist interessant, was uns hier als Merkmal dieser Zeit angezeigt wird. Warum ist es interessant? Einmal wird uns angedeutet in diesem Vers, dass Israel in der Trübsalzeit in Götzendienst verstrickt sein wird. Ja, wir schlussfolgern das aus dem Text, den wir lesen. Götzendienst war schon immer ein Problem in Israel gewesen. Deshalb sind sie nach Assyrien, deshalb sind sie nach Babylon gebracht worden und schlussendlich vertrieben worden aus Israel in die ganze Welt. Und dieses Problem des Götzendienstes, interessanterweise, sagt uns das Wort, bleibt bis hin zu der Endzeit Israel. Mit diesem Problem wird Israel behaftet sein, sage ich mal so, ich formuliere das in dieser Weise. Ja? Und dieser Götzendienst wird schlussendlich von Gott selbst am Ende der siebenjährigen Trübsalzeit angegangen und beseitigt werden. Das Zweite, worauf ich uns aufmerksam machen will, das ist auch interessant, der Ausdruck Geist der Unreinheit. Geist der Unreinheit. In manchen Übersetzungen wird das in Mehrzahl gebracht, Geister der Unreinheit. Das ist nicht richtig. Hier wird der Geist der Unreinheit gebraucht in Einzahl. Und das ist bedeutend. Und ich will darauf hinweisen, dass nirgends im Alten Testament dieser Begriff noch einmal gebraucht wird. Nur an dieser Stelle. So, hier wird von einer besonderen Zeit gesprochen, in der, so wie ich das verstehe, der Geist des Antichristen, der Geist Satans am Wirken sein wird. Und wir überlegen uns, aha, wir haben gemeinsam die Offenbarung studiert. Ja, das stimmt. In dieser Zeit wird dieser Geist der Unreinheit besonders am Wirken sein, Satan besonders am Wirken sein. Ihm werden keine Grenzen gesetzt. Ja? Im Moment ist es noch so, dass Gott ihn zurückhält, er nicht tun kann, was er will, obwohl er genug anrichtet, aber in dieser Zeit der 7 Jahre wird er freigelassen. Und das ist der Geist der Unreinheit, von dem die Rede ist. Übrigens, dieser Geist der Unreinheit wird in Kontrast gesetzt mit dem Geist der Gnade in Kapitel 12, Vers 10. Wenn ihr schaut, ja, Sacharja 12, Vers 10, dort wird von dem Geist der Gnade gesprochen. So, der Apostel Paulus, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, er spricht von diesem Geist der Unreinheit, wenn er Folgendes sagt. Das ist ein anderer Begriff, den der Apostel Paulus gebraucht, aber er spricht genau dasselbe. Er sagt, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. So, wir schauen um uns herum, wir sehen all das Böse, wir sehen all das Schlechte, das Negative, wir sehen die Sünde, die Unmoral. Und dann sagt Paulus, nur ist jetzt der, welcher zurückhält, ja, so da ist eine Macht, die diesen Geist der Unreinheit zurückhält, ja, bis er aus dem Wege ist. Und wir verstehen, aha, die Gemeinde wird weg sein und diese besondere Zeit der Gnade, in der wir uns befinden, wird aufhören. Und dann werden dem Satan keine Schranken mehr gesetzt. Und diese Trübsalzeit wird, wie gesagt, eine furchtbare, furchtbare Zeit sein, wobei der Einfluss des Satans uneingeschränkt sein wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin froh, dass wir in dieser Zeit nicht hier sein werden als Gemeinde, ja, sondern dass wir entrückt werden vorher. Und von daher, wir verstehen das, wenn diesem Geist, dem unreinen Geist, keine Grenzen mehr gesetzt sind, es ist doch kein Wunder, dass es so viele falsche Propheten und ebenso Götzen in Hülle und Fülle geben wird. Ja? Das heißt, dass in der Endzeit im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle auf der Erde los sein wird. Die Dämonen, die bösen Geister werden freigelassen. Und es ist kein Wunder, dass Götzendienst, falsche Lehrer, falsche Propheten stehend unter dem Einfluss dieses unreinen Geistes in der Trübsalzeit ihre, ich sag mal, Hochzeit haben werden. Ja, besondere Zeit haben werden. Nun, es sollte für uns nichts Neues sein. Schließlich haben wir gemeinsam Daniel studiert, wir haben Offenbarung studiert. Wir wissen, dass in der Trübsalzeit besonders auch die Dämonen, die im Moment und bösen Geister, die im Gefängnis festgehalten werden, freigelassen werden auf die ganze Menschheit. Und der Höhepunkt dieses Götzendienstes wird dann natürlich die Anbetung des Antichristen sein, seinem Tempel in Jerusalem. Und das alles wird Gott ausrotten, ja, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und das interessante Wort, das dabei gebraucht wird, ich weiß nicht, ob es in euren Übersetzungen steht, in manchen steht es herausgeschnitten. Herausgeschnitten. So, der Hinweis ist der, die bösen Geister und Dämonen, sie werden nicht vernichtet. Sie werden herausgenommen, herausgeschnitten, ja, und werden in den Feuersee geworfen. Einen besonderen Ort, den Gott für diese Wesen auch vorbereitet hat. Wir lesen das in Matthäus 25, 41 und Offenbarung 20, Vers 10. Was noch bemerkenswert ist, sind diese falschen Propheten, die dann in den nächsten Versen angesprochen werden. Und überlegen wir einmal, wie viel Platz hier in Sacharja für diese falschen Propheten genommen wird. Da ist Vers 3, 4 und 5, insgesamt drei Verse für diese falschen Propheten. Und ich möchte einiges noch dazu sagen. Ja, wir haben noch genug Zeit, ich werde das ansprechen. Es wird gesagt, dass die falschen Propheten entfernt werden, aber es wird bei weitem mehr gesagt. Und zwei Tatsachen werden uns bewusst, lesend diesen Text. Erstens, ja, soll uns bewusst werden, dass es sehr viele dieser falschen Propheten geben wird. Es gab sie schon immer, aber näher kommen zu der Endzeit, werden es mehr und mehr und mehr, und in der Trübsalzeit werden sie hochschießen, wie so, was schießt hoch? Unkraut. Das ist ein gutes Bild, Unkraut. Ja, die werden hochschießen wie Unkraut. Es wird sehr, sehr viele geben. Ja? Und das andere ist, was war das Zweite, was ich ansagen wollte? Hab's vergessen. Wird mir noch kommen, während ich weiter predige. So, aber erinnern wir uns an das Wort unseres Herrn, das mahnende Wort unseres Herrn, eigentlich an seine Nachfolger. Ihr Lieben, Jesus sagt, dass die größte Herausforderung kommend zu der Endzeit, welche sein wird. Könnt ihr euch erinnern? Was wird die größte Herausforderung für die Nachfolger Jesu sein, kommend zu der Endzeit? Versuchung. Viermal sagt Jesus in Matthäus 24, lasst euch nicht versuchen. Ich mache euch das einmal vor, ich sage euch. Lasst euch nicht versuchen. Zweitens, lasst euch nicht versuchen. Drittens, lasst euch nicht versuchen. Was ist mit dem los? Ja, ihr Lieben, genau. Und ich sage euch nochmal, lasst euch nicht versuchen. Warum? Weil das wirklich eine Gefahr sein wird für die Christenheit. Jesus macht das nicht einfach so. Er weiß genau, was auf seine Gemeinde zukommt, was auf uns zukommt. Und deshalb betont er es, viermal hintereinander, lasst euch nicht versuchen. Wie geschieht Versuchung? Durch andere Menschen, die uns etwas beibringen wollen, was die Heilige Schrift nicht sagt. Ist doch so. Deshalb haben wir all diese falschen Lehrer, falschen Propheten im Fernsehen, im Internet, und das werden immer mehr. So, ihr müsst sehr, sehr aufpassen, wem ihr zuhört. Auch ich. Ich muss sehr aufpassen, wem ich zuhöre. Ja, weil das eine reale Gefahr ist für uns. So werden die Menschen geistlich verführt durch andere Menschen, die anscheinend das Wort Gottes predigen, und manches hört sich auch wunderbar an und interessant, und sie führen uns in eine ganz andere Richtung. Und wie gesagt, wenn die Gemeinde dann entrückt ist, da gibt es keinen Halt mehr. Ja, es wird so viele falsche Propheten, falsche Lehrer geben. Die Menschen werden der Versuchung nicht widerstehen können, weil sie auch nicht den Schutz dazu haben, den wir haben in dem Heiligen Geist. Sehr viele Menschen. Ja. Und wie gesagt, sehr viele Menschen stehend eben unter dem Einfluss des unreinen Geistes, werden falsch lehren, falsch prophezeien. Und es sieht so aus, lesend hier im Vers 4, dass manche von ihnen genauso wie Johannes der Täufer, das finde ich interessant. Johannes der Täufer hat ja auch einen bestimmten Mantel gehabt. Erinnert ihr euch? Aus was? Kamelhaar. So, sie werden sich sogar als Propheten verkleiden. Ja? Und genau wie der Johannes der Täufer so ein Kamelhaar Mantel anziehen und sagen, schaut einmal, ja, woran erinnert ihr euch das? Naja, uns erinnert das an die alttestamentlichen Propheten und an Johannes den Täufer. Ja, ja, ich bin genau wie einer, wie er. Ja, ich bin ein Prophet Gottes. Und wenn Jesus dann einmal wiederkommt, dann wird all dieses Falsche, ja, all dieses Verderbliche, werden diese falschen Propheten aufgedeckt werden. Und dann, interessanterweise, das ist, worauf uns der Text hinweist, wird es eine sehr schwierige Zeit für diese falschen Propheten sein. Davon ist hier die Rede. Diese falschen Propheten werden auf einmal wie umgedreht sein und behaupten, dass sie eigentlich nie Propheten gewesen sind, sondern Landarbeiter, Ackermänner. Interessant, ja? Ackermann kommt hier in der Bibel vor, im guten Zusammenhang. Ja, es wird, die werden sagen, diese falschen Propheten sagen, oh, wir waren ein also Landarbeiter und wir haben Menschen gedient mit dem, was wir da getan haben. Jeder weiß, dass es Kukulorus ist, Quatsch ist, aber das ist, ja, das wird die Zeit sein, wo sie sich dann, wo sie überführt werden und plötzlich genau das Gegenteil behaupten werden von dem, was sie waren. Es wird so schwer, so gefährlich für diese falschen Propheten sein, dass sogar ihre Eltern, wenn sie das rauskriegen, wenn sie das wissen, dass ihre Söhne oder Töchter prophezeit haben, die werden ihre Kinder töten. Ja? So, wir sehen an den Worten und Aussagen, die hier gebraucht werden, dass die Trübsalzeit, ihr Lieben, eine andere Zeit sein wird, in der wir heute leben. Mit 100%. Es wird ganz anders sein. Und diese Dinge, die wir hier lesen, werden sich nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und vor der Aufrichtung des Millenniums ereignen. Und auch wenn die falschen Propheten versuchen werden, sich zu entschuldigen, sich zu verstecken, werden sie in dem Gericht vor dem tausendjährigen Reich vor Jesus bloßgestellt werden, als solche Menschen, die Jesus nicht gekannt hat. Ich lese uns das, was Jesus seinerzeit gesagt hat. Hört mal genau hin, im Zusammenhang dessen, was wir eben gehört haben, nachdenkend über die Verse 3 bis 5. So. Jesus sagt, Matthäus 7, 22, 23, er sagt, viele, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Was sind das? Das sind Werke eines Propheten, nicht wahr? Und Jesus sagt, viele werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen, so wie die Propheten des Alten Testaments? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Das ist nicht das Gericht am großen weißen Thron, das ist das Gericht vor dem tausendjährigen Reich. Und die, die hier zu Jesus kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, das sind genau die Propheten, von denen hier die Rede ist, auf die uns Zacharia dann auch hinweist. Nun, ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, auch die voll ist mit falschen Lehrern, falschen Propheten. Wir haben die im Internet, wir haben die im Fernsehen. Wie gesagt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich möchte uns einen Befehl aus der Heiligen Schrift lesen, das uns gilt. Johannes 4, Vers 1, 1. Johannes 4, Vers 1, wird Folgendes gesagt den Menschen, die im Glauben stehen, Menschen der Gemeinde. Es wird gesagt, Geliebte, glaubet nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Das war es schon zur Zeit des Apostel Johannes, als er diese Dinge schreibt. Er sagt, viele Propheten sind in die Welt ausgegangen und heute ist das nicht anders. Aber das ist ein Befehl an jeden Christen, nicht nur an Bibellehrer, nicht nur an Prediger. Prüfe die Geister. Wisst ihr, heute laufen viele herum, die sagen, oh, der Herr hat mir das gesagt, der hat mir das gesagt, der hat mir das gezeigt, ich habe dies und jenes geträumt und. Wir müssen immer prüfen. Immer prüfen. Und was ist unser Maßstab des Prüfens? Woran prüfen wir das, was wir hören? Zum Beispiel auch heute Morgen. Wir prüfen es an dem Wort Gottes. Wir kommen zurück zur Heiligen Schrift. Wir kommen zurück zu der Bibel. Und bei mir ist es genauso. Meine größte Angst bei der Vorbereitung einer Predigt ist, etwas zu sagen, was die Bibel nicht sagt. Was mit der Bibel nicht übereinstimmt. So, ich muss mich auch prüfen. Denn die Konsequenzen, wenn ich das nicht tue, die sind brutal. Könnt ihr euch vorstellen, ihr steht vor Jesus, natürlich, das Gericht betrifft uns nicht. Wird uns nicht betreffen als gläubige Menschen. Ja? Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus euch sagt, ich habe euch nie gekannt? Das ist doch furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist schrecklich. Wir müssen immer sehr ernsthaft prüfen, was wir hören. Und wie gesagt, heute gibt es sehr viele Verführer, falsche Lehrer, falsche Prediger. Und wir müssen auf der Hut sein. Jesus hat uns davor gewarnt. Wisst ihr, Lieben, ich schließe mit den Strophen aus einem Lied, das wir sehr gut kennen. In unseren Liedern haben wir das immer und immer wieder. Mehr eigentlich in den alten Hymnen als in den neuen. In den alten Hymnen kommt das noch so richtig durch, ja, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. So ein geistlicher Kampf ist genau das. Es ist ein Kampf. Es ist nicht etwas, wo wir uns zurücklehnen und sagen, oh, was immer. Nein, nicht was immer. Es ist ein geistlicher Kampf. Wir müssen auf der Hut sein. Die Bibel ist ganz klar in dieser Hinsicht. So, in dem Lied heißt es folgendes. Ihr kennt das Lied. Mein Herz sei auf der Wacht. 10.000 Feinde drohen. Und das ist so. Ja? Es drängt dich hart der Sündenmacht und spricht dem Glauben Hohn. Und dann vierte Strophe sagt es, drum wache bis zum Tod und streite ritterlich. Der dich beschützt in mancher Not, führt auch zur Ruhe dich. Und das ist der Segen, der Hinweis, ihr Lieben, wir sind nicht allein. Ja, Gott, der uns in seine Hand hält, der macht genau das. Er hält uns in seine Hand und er bringt uns zu seinem von ihm festgelegten Ziel. Wunderbar. Ja, welch ein Zuspruch, welch ein Segen. Amen. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.